Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Endometriose ist eine der am häufigsten verbreiteten Krankheiten bei Frauen im gebärfähigen Alter. 10-15% sind betroffen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Ja, ich habe es gerade gesagt, circa 10-15% der Frauen im gebärfähigen Alter sind betroffen. Trotzdem tut sich erst in den letzten Jahren etwas, was die Aufklärung dieser chronischen Krankheit angeht. Für viele ist es einfach noch ein großes Fragezeichen. Wieso ist das so und wie kann das sein, wenn so viele davon betroffen sind? Wir wollen die Aufklärung vorantreiben und daher spreche ich heute mit Gynäkologin, Biologin und Autorin Dr. Dorothee Biener. Schön, dass du da bist, Dorothee.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, ich freue mich wirklich riesig, dass wir dieses Thema Endometriose, was wirklich, muss man ja auch sagen, in den letzten Jahren immer häufiger auch irgendwie medial mal aufkommt und man davon hört, nochmal wirklich versuchen in dieser Folge wirklich mal aufzuklären, was ist das, wie kann das sein, woher kommt das? Denn der Name wird in den letzten Jahren schon vermehrt kommuniziert, aber was genau es ist, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht so viele Leute wissen.
Das stimmt sicherlich und ich finde es toll, dass wir das heute versuchen zu ändern. Ja, Endometriose ist, wie du gesagt hast, eine häufige Erkrankung. Es ist eine gutartige Erkrankung, so viel gleich erstmal vorweg, aber sie kann sehr, sehr unangenehm sein und sehr in das Leben der Betroffenen eingreifen. Deshalb ist es sehr gut, wenn man darüber Bescheid weiß und weiß, wie kann es aussehen, was kann ich vielleicht dagegen tun und wie kann ich mir selber helfen, wenn ich betroffen bin.
Ja.
Es ist nichts anderes eigentlich, als dass gesunde Gebärmutterschleimhaut, befindet sich ja in der Gebärmutter und bei der Endometriose ist es so, dass sich Inseln dieser Gebärmutterschleimhaut an Orten außerhalb der Gebärmutter oder an Orten, für die sie eigentlich nicht gemacht sind, befinden. Und die können dann in der Gebärmutterwand vorkommen, wo Gebärmutterschleimhaut eigentlich nicht hinkommt. Im Eierstock, Eileiter, im kleinen Becken, am Darm, an der Harnblase, an der Vagina, aber auch an so entfernten Orten wie Leber oder Lunge.
Mhm.
Und da diese Herde von Gebärmutterschleimhaut ja eigentlich in die Gebärmutter gehören und nicht woanders hin, machen sie an den Orten, wo sie dann aufkreuzen, eben Beschwerden. Oder besser gesagt, sie können sie machen.
Okay, aber wie kann ich mir das denn vorstellen, dass diese Gebärmutterschleimhaut überhaupt jetzt bis zum Beispiel an die Leber kommt? Also die kriegt ja jetzt da nicht einfach raus und wandert dahin, oder doch?
Tatsächlich gehört das zu den Sachen, die, obwohl viel geforscht wird über Endometriose, noch nicht verstanden sind. Es gibt die Theorie einer retrograden Blutung, also dass quasi die Periodenblutung nicht einfach durch den Gebärmutterhals die Scheide abläuft, sondern das Gebärmutterblut mit Zellen der Gebärmutterschleimhaut umgekehrt die falsche Richtung nimmt und durch den Eileiter in die freie Bauchhöhle kommt und sich dann dort verteilt. Ob das wirklich der Fall ist, ob Stammzellen, die sich falsch verhalten, daran beteiligt sind, vieles davon weiß man tatsächlich noch nicht.
Hm. Okay. Interessant. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Begriff Endometriose zurückkommen, weil ich gerade so gesagt habe, der Name ist ja irgendwie relativ gängig schon. Was bedeutet das genau? Also hat der Name jetzt aus dem Medizinischen vielleicht auch schon irgendwie einen Hinweis darauf, was es sein könnte?
Bedingt. Also es kommt aus dem Altgriechischen, wie viele medizinische Ausdrücke. Es kommt von Endometrium. Endometrium ist die Gebärmutterschleimhaut. Das kommt von Endo, innen, Metra, die Gebärmutter, also Endometrium. Und Endometriose, da ist diese Ose dran. Mhm. Das ist eine beliebte Endung, wenn wir Mediziner sagen wollen, dass es sich um ein Krankheitsbild handelt. Aber man sieht daran, dass der Begriff relativ unspezifisch ist. Er sagt uns einfach nur, okay, Gebärmutterschleimhaut, Krankheit. Mhm. Genau. Aber was das genau bedeutet, sagt er uns leider nicht.
Ja, okay. Gut, also du hast jetzt gesagt, Endometriose ist vor allem, dass die Gebärmutterschleimhaut an einem falschen Ort sitzt.
Genau, das Herde von dieser Gebärmutterschleimhaut an falschen Orten sitzen können. Ganz
okay,
genau.
Und das sind dann, sind das dann so Klümpchen oder?
Ja, kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen. Der wichtige Punkt ist, dass sie genau wie die Gebärmutterschleimhaut auch in der Gebärmutter hormonsensibel sind, also auf die hormonelle und die Zyklussteuerung reagieren. Mhm. Und das macht eben auch einen Teil der Beschwerden, weil die eben dann tatsächlich im Zyklus Beschwerden machen können, häufig eben im Zusammenhang mit der Periode.
Das heißt, Frauen, die davon betroffen sind, haben dann, wenn sie ihre Periode haben, nicht nur Schmerzen jetzt so in den typischen Bereichen wie unterer Rücken, ne, so von den, diese Gebärmutterbänder oder eben vorne, sondern auch noch an anderen Stellen?
Nicht zwangsläufig, aber häufig sind diese Beschwerden und diese Schmerzen schlimmer. Als vielleicht jemand, der keine Endometriose hat, kann ja trotzdem auch Regelschmerzen haben.
Und Endometriose wird ja als chronische Krankheit eingeordnet. Warum?
Das liegt daran, dass diese Herde an der falschen Stelle eine starke Entzündungsreaktion provozieren. Das heißt, da tut sich immer was. Die liegen da nicht einfach nur so faule rum und tun nichts, sondern die sind leider eben relativ aktiv. Mhm. Und durch diese Entzündung, die sie begleitet, kann man einen Teil der Beschwerden absolut erklären. Aber tatsächlich gehören viele dieser Dinge zu den großen Fragen, die wir noch haben, die letztendlich noch gar nicht verstanden sind.
An welchem Stand ist man denn jetzt aktuell, was Endometriose betrifft? Wie kann man es zum Beispiel, also man kann es ja schon mal diagnostizieren, das ist ja auch schon
sehr
mal
wichtig,
richtig gut.
Genau.
Sehr wichtig.
Für die Betroffene wahrscheinlich sogar noch viel wichtiger als die Frage, wo kommt es letztendlich her, wann, wie und so weiter. Ja, Diagnostik finde ich total wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, das ist einer der Kernpunkte, über die wir heute sprechen, denn wir wollen ja möglichst vielen Frauen die Chance geben, sich selber die Frage zu beantworten, könnte das sein, dass das etwas ist, was mich betrifft?
Ja, absolut.
Prinzipiell ist es so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel zur Frauenärztin gehen würde und sagt, ich habe da so ein Problem, dann würde die dem so begegnen, dass sie erstmal viele, viele, viele Fragen stellt, um genau zu wissen, wie sieht denn das Problem aus? Sind es Schmerzen? Wo sind die Schmerzen? Wann treten die Schmerzen auf? Wann haben die begonnen? Auch wichtig, ja. Gibt es sonst irgendwelche Beschwerden? Habe ich vielleicht schon mal versucht, schwanger zu werden? Das hat nicht geklappt. Also man macht ein sehr ausführliches Anamnesegespräch, wie wir Ärzte das nennen. Dann würde man eine sehr sorgfältige gynäkologische Untersuchung anschließen, wo, wenn man als Arzt, Ärztin schon aufmerksam ist, schon nach bestimmten Zeichen, bestimmten Veränderungen schaut. Zum Beispiel, ist die Gebärmutter weich und beweglich, frei beweglich im Becken? Tut irgendetwas weh bei der Untersuchung? Fällt mir da schon irgendetwas auf?
Wie läuft die Untersuchung ab? Also ist es so abtasten oder auch
genau.
Mit Ultraschall rein?
Man
oder?
Macht also eine klassische gynäkologische Untersuchung, also erst dieses Spekulum, diese Spiegeleinstellung, wo man sich erstmal die Scheide, die Portio, also den untersten Teil von der Gebärmutter, der in die Scheide hineinragt, genau anschaut. Da kann man manchmal schon sehen, dass in der hinteren Vaginalwand, wenn da zum Beispiel Endometriose ist, kann man das oft in dieser Situation schon sehen. Dann tastet man auch, genau. Man schaut die Verschieblichkeit der Gebärmutter an. Man schaut, ist irgendwas vergrößert, tut irgendwas weh, was nicht wehtun sollte. Und dann ganz wichtig und eine tolle Untersuchungsmethode kommt der Ultraschall. Ein Grund, glaube ich, warum wir auch mehr über Endometriose mittlerweile wissen und dem auch vielleicht teilweise besser begegnen können, liegt daran, dass unsere Fähigkeiten im Ultraschall so viel besser geworden sind und wir so viel mehr Erfahrung gesammelt haben, wie kann sich Endometriose eigentlich im Ultraschall darstellen. Das heißt, also wenn man da bei jemandem ist, der sowas viel macht und der viel Erfahrung damit hat, kann der mit dem Ultraschall schon relativ weit kommen, Zeichen zu entdecken, die auf eine Endometriose hindeuten. Manchmal ist es aber uneindeutig, ja, oder es kommt zu ganz anderen, ganz seltenen Befunden, wie zum Beispiel jemand hustet zyklisch Blut, so dass man denkt, wow, könnte das eine Endometriose in der Lunge sein? Ich muss fairerweise dazu sagen, das ist super selten, ja. Also das ist jetzt hier die Rarität, die ich am Vormittag auspacke, weil das wirklich selten ist. Aber ich meine nur, dann würde man ein MRT zusätzlich machen, weil das ist ja quasi Weichteil. Diese Herde, und die kann man da sehr, sehr gut darstellen. Wenn man jetzt Beschwerden hat und sagt, ich möchte es noch genauer wissen oder ich habe den Hinweis, dass da eine Endometriose vor Ort irgendein Problem macht, was ich lösen muss. Beispielsweise, wenn eine Endometriose am Harnleiter vorhanden ist, da gehört sie wirklich nicht hin und da kann sie Beschwerden machen, kann man auch eine Operation machen. und dann eine sogenannte histologische Sicherung der Endometriose durchführen. Das heißt, dass der Pathologe sich die Proben, die man entnimmt, anguckt oder die Herde, die man herausnimmt und sagt, ja, das ist eine Endometriose oder auch mal, nein, es ist doch keine Endometriose.
Und was könnte es dann sein? Also ist ja auch irgendwie skurril, man holt sich da was raus und dann...
Theoretisch könnte es mal eine Einblutung sein oder irgendwie eine Gewebsveränderung anderer Natur. Also okay. Es kommt vor, ist aber selten. Aber eben, das ist eben so ein Stufenablauf der Diagnostik. Und was kann man selber dazu tun, dass es mit der Diagnostik besser vielleicht und schneller vorangeht? Also hier kommt der Selbstmitmachteil ja. für alle, die denken, auch im Laufe unseres Gesprächs mit Clarissa, dass sie vielleicht betroffen sein könnten. Also es gibt sehr gute Fragebögen, die einem helfen können. Wir können die auch nachher noch vielleicht zeigen. Ja. Zum Beispiel von der Arbeitsgemeinschaft für Endometriose, von der Gynäkologenvereinigung. Wo eben man selber mal schauen kann, habe ich Beschwerden, wie sehen die Beschwerden aus, gab es Situationen, wo zum Beispiel die Beschwerden bei Periodenblutung so schlimm waren, dass mir auch ein Schmerzmittel nicht geholfen hat, habe ich andere Schmerzen, die immer in Form bestimmter Zeitpunkt in meinem Zyklus auftreten, habe ich zu bestimmten Zeiten im Zyklus zum Beispiel, dass ich Blut im Urin habe oder Blut im Stuhlgang, all solche Fragen und ein sehr gut geführtes Zyklustagebuch können da einfach unglaublich viel bringen und können der Frauenärztin helfen, die richtige Diagnose finden, können einem aber auch selber helfen, das für sich selbst zu sortieren. Also das kann ich an dieser Stelle schon mal bewerben, weil ich es unheimlich wichtig finde, dass man als Patientin nicht einfach immer nur passiv da sitzt und wartet, dass man einem geholfen wird, sondern man kann einfach super viel machen und wir leben in einer guten Zeit, was das angeht. Mhm. Und da kann ich also zu diesem Zyklustagebuch, dass man wirklich einfach selber schaut, gibt's was, was wirklich auffällig ist? Gibt es irgendwelche Muster, die mir auffallen? Habe ich irgendwie auch zyklisch immer Blähungen, die ich mir nicht erklären kann oder was weiß ich? Also es gibt viele Dinge, über die wir auch sicher noch sprechen werden, die man dann eben bei sich beobachten kann, um dann diesen Algorithmus der Diagnosefindung zu unterstützen.
Ja, unbedingt. Also lass uns da gleich gerne drüber sprechen, was genau oder auf was man genau achten kann. Du hast jetzt so ein paar Sachen schon angesprochen. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, die alle setzen ja aber voraus, dass man irgendwie einen relativ regelmäßigen Zyklus hat, oder? Sonst kann man ja schlecht irgendwie sagen, okay, in der Phase habe ich jetzt die und die und die Beschwerden. Was ist denn, wenn der Zyklus jetzt zum Beispiel generell sehr unregelmäßig ist oder man also, vielleicht auch die Pille nimmt oder sowas?
Genau, unter der Pille ist halt die erste Frage, habe ich trotzdem Schmerzen? Mhm. Ja, kommen diese Schmerzen und sagen wir mal so, selbst wenn deine Periode sehr unregelmäßig ist, wirst du registrieren, wenn du immer, wenn du die Periode hast, Schmerzen hast. Also das ist etwas, was einem schon auffällt. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, es war an Tag 3 oder Tag 5, überhaupt nicht. Aber es geht halt darum zu sagen, okay, habe ich den ganzen Monat immer wieder Unterbauchschmerzen, die mich wahnsinnig plagen, vielleicht auch mit Blähungen, habe ich aber vielleicht die besonders, wenn ich bestimmte Lebensmittel zu mir nehme, dann kann das mal auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder ein Reizdarmsyndrom hinweisen. Habe ich diese Beschwerden aber immer typischerweise zur Periode hin? Werden die da schwerer? Werden die stärker? Habe ich dann vielleicht auch noch andere Beschwerden? Dann ist das schon ein Hinweis, der einem helfen kann. Also ich glaube, das kann man durchaus auch bei einem unregelmäßigen Zyklus mitbekommen, also bekommt man leider, wenn man Beschwerden hat, sicher mit. Aber ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen ist, ein Endometriose muss auch gar keine Beschwerden machen. Mhm. Ganz häufig ist es tatsächlich nur ein Zufallsbefund bei einer Operation aus einem anderen Grund. Also sagen wir, du hast eine Blinddarmentzündung und die freundlichen Chirurgen wollen dich von deinen Schmerzen und dem blöden Blinddarm befreien und schauen in deinen Bauch und dann sagen die, hupsala, da ist aber was, was da nicht dahin gehört. Das ist gar nicht so selten. Auch ganz häufig ist es eigentlich, wenn der Kinderwunsch sich nicht erfüllen lässt und man dann nach Ursachen sucht, dass man dann zufällig stolpert und die Frau hat ihr Lebtag noch nie irgendwie Periodenschmerzen oder sonst irgendwas gehabt. Also das muss man eben auch wissen. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Diagnose mit der Endometriose nicht immer so leicht ist. Mhm. Weil sie eben super unterschiedlich aussehen kann.
Ja. Und da die Symptome ja auch so unterschiedlich sein können, ne? Also es kann ja jetzt wirklich, wenn du sagst, es kann natürlich so von wirklichen Schmerzen, die irgendwie mit der Periode zusammenhängen, bis hin zu Blähungen oder sowas, wo man jetzt erstmal nicht auf eine Endometriose schließt, sondern vielleicht eher, ja, habe ich was Falsches gegessen oder vertrage ich das nicht oder so weiter, ne?
Ganz genau. Oder auch solche Sachen, so sehr unspezifisch, wie die Blutung ist prinzipiell eher zu stark. oder ich habe immer Zwischenblutungen, da würde man weder als Patientin als unbedingt als Arzt als erstes daran denken. Und das macht es halt so schwierig, weil Endometriose ist halt so ein Chamäleon. Es kann wirklich erstaunliche Sachen machen und das erklärt vielleicht auch eben, warum es nicht immer so leicht ist, die Diagnose zu finden. Also wenn du Schnupfen, dir die Nase fließt, du hustest und deine Augen tränen, dann kann jeder sagen, okay, das wird schon eine Erkältung sein, was soll es sonst sein?
Ja.
Aber bei Endometriose ist das echt viel schwieriger.
Ja. Dieses Zyklus-Tagebuch wollte ich nur anschließen, kann ich auch total gut empfehlen, gibt es ja heute auch wirklich tolle Apps, die einem ja auch einfach helfen, weil die einem schon ganz viel vorschlagen, so, ne, was man da antippen könnte, so, dass man sagt, ich fühle mich heute so, ich habe vielleicht Kopfschmerzen, ich habe einen Heißhunger, ich habe da Schmerzen, also, dass man jetzt gar nicht auch selber so krass darauf achten muss oder darüber nachdenken muss, was empfinde ich denn alles gerade, sondern ich finde, die sind sehr unterstützend. Wie siehst du das?
Ich bin trotzdem auch ein großer Fan davon, wenn man sich selber anguckt, sich selber beobachtet. Also es ist einer meiner wichtigsten Messages, entdecke dich selber, weil du vielleicht ganz andere Dinge in deinem Zyklus erlebst, als die App dir vorschlägt. Also die App ist, finde ich, super gut, auch die Fragebögen, um so eine Idee zu kriegen. Aber ich finde, das geht halt noch viel weiter. Und je besser man sich kennenlernen möchte und kann, ist eben keine Ahnung, es gibt Leute, die haben wahnsinnige Lust auf saure Gurken zu bestimmten Zykluszeitpunkten oder haben keine Lust, Sport zu machen und denken immer, das ist zufällig. Und wenn sie das dann mal aufschreiben, stellen sie fest, oh nee, das folgt einem genauen Muster und das ist auch erklärlich, warum das so ist. Also jetzt völlig unabhängig von Endometriose. Ja. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von auch möglichst ungewöhnlichen Kategorien, die man sich selber sucht. Also die Apps sind sicherlich ein guter Anfang, aber wie gesagt, es tut auch ein normaler Kalender. Es tun auch eigene Kürzel. Mhm. Ja, wann habe ich Lust auf Sex oder halt auch gar nicht? Wann möchte ich gerne rausgehen, Party machen? Oder ist mein Sofa mein bester Freund? Also das ist schon spannend zu beobachten.
Ja, total. Ich würde auch generell, sich selbst zu entdecken, ist auf vielen Ebenen eine tolle Sache.
Absolut. Da sind wir total
mal so stehen. Ja, nee, auf jeden Fall. Aber genau, ich glaube, gerade wenn man jetzt irgendwie ja so ein bisschen lost ist, ne, und halt wirklich ja noch gar nicht so richtig einen Zugang hat zu dem Thema oder jetzt vielleicht erst beim Hören von diesem Podcast oder so überhaupt denkt, oh, vielleicht habe ich das ja oder so, dann können die Apps auf jeden Fall helfen, so diesen ersten Schritt
absolut,
ne, zu machen. Lass uns doch nochmal ganz kurz auf die Operationen sprechen. Weil du das schon angesprochen hattest, ne? Die Operation im Zuge der Diagnose. Was sind denn das genau für Operationen?
Also ganz wichtig ist, und da hat sich unsere Medizin tatsächlich in den letzten Jahren, finde ich, total positiv weiterentwickelt. Wir machen keine, oder man sollte keine Operation zur reinen Diagnosesicherung mehr machen. Ja, das macht man nicht mehr. Wir operieren eigentlich nur noch und sollten nur noch operieren, wenn Beschwerden vorliegen und uns das empfehlen oder wenn Befunde vorliegen, wie ich habe schon gerade gesagt, die Endometriose am Harnleiter, die kann ganz große Beschwerden machen, das tut nicht weh, das muss man nicht spüren, aber das müsste man eben auch operativ angehen, weil man sonst Komplikationen bekommt. Um zu verstehen, was wir eigentlich operieren, wenn wir operieren bei Endometriose, muss man sich nochmal angucken, finde ich, wie die Endometriose genau aussehen kann und wo sie vorkommt. Das haben wir ja vorhin ganz kurz schon mal angesprochen. Ich würde es nochmal aufgreifen. Also es gibt die sogenannte Adenomyosis uteri, das heißt Endometriose ist in der Muskulatur der Gebärmutterwand und kann da für Unruhe sorgen, für Schmerzen, eben auch sehr stark bei der Periode für zu starke Blutungen. Es gibt den Fall, und das ist ein sehr häufiger Fall, dass sich diese Herde von Gebärmutterschleimhaut im sogenannten Peritoneum oder dem, auf Deutsch heißt das Bauchfell, befinden. Ich würde das gern ganz kurz erklären, weil es sehr viel verständlich macht, warum Endometriose solche Probleme machen kann. Das Bauchfell ist eine geniale Erfindung unseres Körpers. Das überzieht ganz viele Organe und die Wände der Bauchhöhle. Also zum Beispiel Eileiter, Eierstöcke, Bauchwände. Und dieses Bauchfell ist eine ganz feine Haut, die macht, dass die Organe quasi reibungsfrei aufeinander gleiten können. Und das ist quasi ein ganz kleiner Flüssigkeitsfilm, den der Körper herstellt da. Und dadurch können die ganzen Organe, der Darm, gegen den Magen, alle möglichen Sachen sich ganz problemlos gegeneinander verschieben. Und das ist natürlich wichtig, weil zum Beispiel bei der Verdauung der Darm sich bewegt und sich bewegen muss. Und auch die Eileiter, die Eierstöcke, die sind jetzt auch nicht so statisch aufgehängt, wie man sich das so vorstellt bei so einem Bild aus dem Atlas, sondern die bewegen sich den ganzen Tag mit. Und wenn jetzt diese Endometrioseherde auf diesem Peritoneum, auf diesem Bauchfell sitzen und ihre ständige Entzündung haben, über die wir gesprochen haben, diese Entzündungsreaktion, dann können die machen, dass dieses Peritoneum verklebt an diesen Stellen. Mhm. Die können zum Beispiel machen, dass sie Eierstöcke festhängen dann an der Beckenwand und oder alle möglichen anderen, dass der Darm dort anhängt. Und das ist natürlich sehr unangenehm für ein System, was gewöhnt ist, sich bewegen zu können. Und das kann dann viele Beschwerden machen. Das heißt, das wäre ein Grund, eine Operation zu machen, dass wir eben solch eine peritoneale Endometriose entfernen wollen. Dann gibt es die ovarielle Endometriose. Die hat den, finde ich, sehr netten Namen, die nennt man Schokoladenzysten. Mhm. Das heißt, das sind Zysten, also mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume am Eierstock. Endometriome nennen wir sie als Ärzte, die auch dort Beschwerden machen können, weil da gehören sie eigentlich nicht hin und sie verschwinden auch nicht von alleine, so wie keine Endometriose von alleine wieder verschwindet. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Es ist eine chronische Erkrankung, die sich nicht von selber sozusagen entfernt, was ja schön wäre. Und der letzte Punkt, die letzte Form der Endometriose ist so die sogenannte tief infiltrierende Endometriose. Da wachsen diese Herde richtig ein in zum Beispiel die Scheidenwand, in den Darm, in die Blasenwand, Harnleiter haben wir gesprochen, aber auch in diese Bindegewebsschichten im Becken, Parametrien, du hast es vorhin schon mal irgendwann erwähnt, und machen dann eben Verwachsungen, machen, dass diese ganzen Organe nicht mehr richtig arbeiten können, machen schlimme Beschwerden. Und das muss man dann auch operieren. Das wäre auch ein Grund für eine Operation. Das sind dann große, schwere Operationen, schwierige, also technisch auch schwierige Operationen, wo man oft ein größeres OP-Team braucht, auch mit verschiedenen, also wenn man den Darm operieren muss, braucht man vielleicht auch noch einen Viszeralchirurgen dazu. Oder wenn man den seltenen Fall hat, dass es eben an der Leber ist, dann braucht man auch einen Chirurgen. Genau. Und damit kann man, also durch die Operation, diese Endometrioseherde an den verschiedensten Stellen eben mit verschiedenen Operationstechniken behandeln, entfernen. Und wenn man sie entfernt und schafft, die komplett zu entfernen, ist es wahnsinnig gut.
Können die denn dann wiederkommen oder sind die dann weg?
Also der Herd, der da war, der ist dann weg, aber sie können leider wiederkommen und auch die Beschwerden können wiederkommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum man versucht, zum Beispiel heutzutage anders als früher die Operation auch mit medikamentösen Therapien zu koppeln. Also erst eine Operation, dann eine medikamentöse Therapie, um dieses Wiederkommen und Wiederbeschwerden machen, möglichst lang bis möglichst für immer hinaus zu zögern.
Ja, okay. Lass uns doch gerne nochmal alle Symptome, auf die man achten kann oder auf die Frau vor allem achten kann, was eventuell oder die eventuell auf eine Endometriose hinweisen könnten.
Also wichtig erstmal zu wissen, das hast du ja auch schon erwähnt, dass sie im geschlechtsreifen Alter auftritt. Ja, es ist keine Erkrankung nach den Wechseljahren.
Nee, die hat man dann nicht mehr.
Es gibt ganz rare, ganz, ganz seltene Fälle, aber ich glaube, das können wir jetzt außen vor lassen und bei Kindern ist das eben auch kein Thema. Also eigentlich der Zeitraum ab der ersten Blutung und normalerweise treten die Beschwerden dann auch nicht sofort auf, sondern erst im Verlauf der nächsten Jahre. Aber in diesem Zeitfenster, sagen wir mal, zwischen erster Blutung und Wechseljahre bewegen wir uns so großen ordnungstechnisch.
Und in diesem Zeitfenster können die auch immer auftauchen, also es kann immer passieren in dieser Zeit, dass das vielleicht irgendwann
entdeckt wird, sagen wir so.
Okay.
Ja, wann und wie. Wir haben ja schon gesagt, dass man wirklich nicht genau weiß, wie das alles entsteht. Und deswegen ist das schwer zu sagen. Aber das ist so der Zeitraum. Also das häufigste Alter, Entschuldigung, wo das entdeckt wird, ist tatsächlich zwischen 35 und 45, dass die Diagnose gesichert wird. Aber es gibt natürlich Frauen, die eindeutig auch schon früher betroffen sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass möglichst viel darüber gewusst wird und man eben bei sich selbst gucken kann, habe ich irgendwas, was in die Richtung weist.
Wie gucke ich das denn? Lass uns also mal zusammenfassen.
Genau, also die Hauptsymptome oder die zwei Hauptsymptome der Endometriose sind Schmerzen und unerfüllter Kinderwunsch. Aber nochmal, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, weil es wirklich wichtig, finde ich, ist, es muss auch überhaupt gar keine Beschwerden machen. Mhm. Also die häufigsten Schmerzen sind Dysmenorrhoen, also Schmerzen bei der Periode. Die können einhergehen mit Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen beim Wasserlassen, die können einhergehen mit Bauchschmerzen, die nicht nur im Unterbauch, sondern im ganzen Bauch sind, die entweder zyklisch sind, also auch zu bestimmten im Zeitpunkt im Zyklus, besonders im Rahmen der Periode auftreten. Sie können aber auch zyklusunabhängig sein, also sich sozusagen auch manchmal verselbstständigen und immer da sein. Oder wenn man halt irgendwelche Verklebungen und Verwachsungen hat, über die wir schon gesprochen haben, dann kann man sich vorstellen, das macht natürlich auch Beschwerden außerhalb der Periode. Es kann, wir haben gesagt, Schmerzen beim Wasserlassen machen. Es kann auch mal Blut beim Wasserlassen zur Zeit der Periode eben sein, weil diese Endometrioseherde sozusagen auch bluten können, wie die normale Gebärmutterschleimhaut auch. Es kann Stuhlgangsregulationsprobleme geben. Es kann ganz häufiges Problem ist, über das leider häufig nicht gesprochen wird, und das finde ich, möchte ich sehr ermutigen, es zu tun, ist Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, überhaupt Schmerzen beim Sex. Es kann eben zu diesen zyklisch geblähten Abdomen kommen, weil auch unsere Darmtätigkeit zum Teil hormonell reguliert wird und weil diese ständige Entzündungsreaktion, die da abläuft, eben auch für so ein entspanntes Leben des Darms nicht so optimal ist. Ja, solche Unterbauchschmerzen können sich eben auch komplett verselbstständigen, können dann ständig da sein. Es kann bei der Adenomyosis, haben wir auch schon gesagt, zu starke Blutungen geben. Und auch da Zwischenblutungen oder halt eben Beschwerden, die sich so nicht erklären lassen. Wichtig ist, also Periodenschmerzen haben ja viele, viele, viele Menschen. Leider, also viele Frauen. Mhm. Aber was bei der Endometriose oft anders ist, dass es halt extrem starke Schmerzen sind, die eine extreme Beeinträchtigung des Lebenswohlgefühls bedeuten. Also es ist nicht mehr möglich, in die Schule zu gehen, zur Arbeit zu gehen. Ohne Schmerzmittel geht's gar nicht. Die Beschwerden kommen oft auch schon vor der Periode. Das ist ein wichtiger Unterscheidungshinweis. Mhm. Normale Schmerzmittel helfen meistens nicht ausreichend, wohingegen bei den normalen Regelschmerzen ja normale Schmerzmittel sehr gut helfen. Bei Endometriose haben wir oft Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, aber auch Kopf- und Rückenschmerzen, was natürlich auch Schwieriges macht mit der Diagnose, ne? Wenn man einfach immer nur Kopfschmerzen hat, kommt man vielleicht nicht unbedingt drauf. Und ein wichtiges weiterer Punkt ist, gibt es in der Endometriose in der Familie? Weil wir wissen, dass es genetische Faktoren bei der Endometriose gibt. Das heißt, wenn es in der Familie schon häufiger Endometriose gab, spricht das eher dafür als dagegen, dass da was sein könnte.
Ah, okay, das ist ja aber interessant. Das heißt, das ist jetzt etwas, was man schon untersucht hat, dass es zum Beispiel dann eine Form von Veranlagung ja auch ist, ne?
Genau, aber wie die genau aussieht und wie die ausgeprägt ist, das weiß man eben noch nicht. Also es ist sicherlich nicht einfach ein einzelnes Gen, was an- oder ausgeschaltet ist. Also es ist sicherlich sehr viel komplizierter. Mhm. Und Endometriose ist eben auch sehr vergesellschaftet mit den chronischen Schmerzsyndromen, also auch anderer Art. Und man kann sich das eben vorstellen so, dass wenn die Endometriose halt immer diese Beschwerden macht und nicht erkannt wird, das Gehirn lernt Schmerz. Also Schmerz ist auch etwas, für was man bei Bewusstsein sein muss und was man eben auch verarbeitet. Und diese immer wiederkehrenden schlimmen Schmerzen führen halt zu einer Veränderung des Schmerzgedächtnisses und scheinen dazu zu führen, dass man leichter dann auch Schmerzen in anderen Bereichen wahrnimmt. Und das ist auch einer der Gründe, warum es mir persönlich so ein Anliegen ist, dass sie möglichst schnell diagnostiziert wird und behandelt wird, wenn sie Beschwerden macht, die Endometriose, damit das erst gar nicht passieren kann.
Wenn ich das aber richtig verstehe, wenn man es tatsächlich diagnostiziert, gibt es ja eine Möglichkeit, sich von ihr zu befreien, zumindest übergangsweise oder eben auch mit gezielt Medikamenten dagegen vorzugehen, oder? Oder ist man, also worauf will ich hinaus? Ich habe manchmal so, wenn man jetzt im Netz eben Gott sei Dank ja auch viel darüber hört und vor allem auch Betroffene darüber sprechen, was ja auch bis vor kurzem sicherlich nicht selbstverständlich war und ja lange auch noch irgendwie wie alles, was irgendwie mit Periode und Zyklus und so zu tun hat, leider ja immer noch in dieses Tabuthema-Ecke geschoben wird. Und da sind wir auch lange noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Sicherlich, sonst wüssten wir wahrscheinlich auch schon viel mehr über solche Krankheiten. Aber dennoch hat man manchmal so das Gefühl, dass man, wenn man Endometriose hat, so ein bisschen zumindest in dieser Zeit, in der man gebärfähig ist, dem so ein bisschen ausgesetzt ist. Dass es so zum Alltag dazugehört.
Also ich würde denken, das hängt wiederum ganz, ganz stark davon ab, welche Beschwerden man wirklich hat, individuell, also eine total individuelle Sache. Es hängt sicherlich auch davon ab, wie gut eine Therapie anschlägt. Es ist schon eine chronische Erkrankung. Es ist nichts, wo ich einmal eine Tablette nehme und dann ist es weg. Also es wäre ja wünschenswert, aber soweit sind wir noch nicht. Es begleitet einen schon. Es hat aber auch sehr viel damit zu tun, eben welche Therapien bekomme ich, welche Therapien vertrage ich, was baue ich noch in mein Leben ein. Es hat sehr viel damit zu tun, wie ich das empfinde, wie meine Umwelt und wie ich mit ihr interagiere. Also zum Beispiel gibt es Länder, wo man, wenn man Periodenbeschwerden hat, bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen kann. Das macht es natürlich viel leichter, als wenn ich unter einem Wahnsinnsstress auf der Arbeit jetzt da auch noch performen muss, obwohl es mir total furchtbar geht. Es hat sicherlich sehr viel damit zu tun, wie reagiert meine Umwelt darauf, wie geht die mit mir um, wie gehe ich mit mir und meinem Körper um, was habe ich gelernt, was mir gut tut, was setze ich um. Also Bewegung und Sport sind wahnsinnig wohltuend, Yoga und Entspannung, das sind alles Dinge, die bringen etwas. Man kann auch mit Akupunktur versuchen, also jetzt neben der medikamentösen Therapie, über die wir sicher noch sprechen werden. Das heißt auch, wie sehr bin ich da mit mir in Verbindung, wie gut kann ich etwas finden, was mir gut tut und wie sehr kann ich mein Leben gestalten, dass es mir besser geht und dass ich damit gut klarkomme. Ganz wichtig finde ich auch das ganze Thema psychologische und psychische Unterstützung. Ja. Gerade wenn ich mit schweren Situationen konfrontiert bin. Also mein Kinderwunsch lässt sich nicht so verwirklichen, wie ich mir das erhofft oder erträumt habe. Ich bin mit diesen Schmerzen überfordert. Ich habe tief infiltrierende Endometriose. Ich brauche eine große OP und keiner kann mir sagen, wie es mir hintergehen wird. Also es gibt so viele Dinge, wo einfach eine gute Unterstützung wahnsinnig wichtig ist und wo ich mir wünschen würde, dass die Patienten das einfach noch das noch viel schneller und viel besser angeboten bekommen, damit sie ihr Leben ganz individuell, weil das kann nur jeder selber gestalten, halt möglichst positiv gestalten können, trotzdem, dass sie sich mit diesen großen Herausforderungen herumschlagen müssen.
Mhm. Ich finde es aber total gut, dass wir darüber einmal sprechen, weil das ist wirklich so ein bisschen auch die Frage, gibt es etwas, was man eben in seinem Lebensstil anpassen kann? Du sagst, es ist sehr individuell, aber ein paar Sachen gelten schon, sowas wie Bewegung und Entspannung. Das ist so prinzipiell, oder gibt es zum Beispiel auch was ernährungstechnisch, was man machen kann, oder ist es wirklich individuell, was einem gut tut einfach?
Also ich würde es tatsächlich so sagen, es ist individuell, dass man das finden muss. Natürlich sagt man, eine pflanzenbasierte Ernährung ohne zu viel Fleisch, ohne zu viel Fett, wenig Alkohol, wenig Koffein, das ist halt das, was immer empfohlen wird. Es gibt ja bei manchen Erkrankungen eine spezielle Empfehlung, essen Sie das oder essen Sie das nicht. Mhm. So weit würde ich nicht gehen. Auch da wird viel geforscht. Da wird auch sicherlich noch sehr viel Wissen kommen in den nächsten Jahren. Im Moment kann man das nicht empfehlen. Natürlich etwas zu leben, so wie es einem gut tut, das denke ich, ist schon wichtig, dass man da, ja, ich glaube, jede Frau mit Endometriose muss genau wie jede Frau ohne Endometriose ihren eigenen Weg finden.
Mhm. Ja, das glaube ich ganz gut so zusammengefasst. Lass uns einmal ganz kurz so in die ganz dunkle Ecke gehen. Nur, dass wir das wirklich auch einmal abgedeckt haben zur Aufklärung. Was ist denn so der Worst Case, was man mit Endometriose erleiden kann?
Also das finde ich tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil das nämlich sehr individuell ist, wie das auch wahrgenommen wird. Also ich habe viele, viele Patientinnen schon mit Kinderwunsch und Endometriose betreut. Und ich denke da jetzt zum Beispiel an einen Fall einer jungen Frau, der mal mit 23 gesagt hat, also wenn sie Kinder bekommen wollen, dann wissen wir nicht sicher nach einer sehr großen ausgedehnten Endometriose-OP, ob das je klappen wird. Und wenn, dann müssen sie das jetzt sofort versuchen. Und die war natürlich total geschockt, ja, weil das war in ihrem Lebenskonzept überhaupt nicht da, sich jetzt mit 23 mit dem Thema Kinderwunsch auseinanderzusetzen, noch mit diesem Gefühl, mir kriegt die Pistole auf die Brust gesetzt und jeder sagt mir erstmal, es wird alles ganz furchtbar werden. Und die hat sich dieser Frage aber dann gestellt und die hat sich mit ihrem Partner dieser Sache gestellt und hat für sich entschieden, okay, dann mache ich jetzt alles, um jetzt schwanger zu werden, entgegen meines Lebensplans, entgegen allem, was ich mir erwünscht habe, oder ich versuche es zumindest. Und die hat sich total mutig dieser extrem negativen Aufklärung gestellt, die sie bekommen hat. Und genau wie in diesem Fall, es hatte auch ein sehr schönes Ende, es war ein mühsamer Weg, aber sie ist schwanger geworden und sie hat auch ein Kind bekommen. Und sie hat sehr viel wirklich in Kauf genommen dafür und sehr viel Mut gebraucht, glaube ich auch. Auch die Schwangerschaft war nicht unkompliziert. Aber sie hat es eben für sich selbst beschlossen, möglichst positiv zu versuchen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Also ich habe eben viele Fälle von zum Beispiel einer tief infiltrierenden Endometriose, mit wo ein Stück vom Darm rausgenommen werden musste, wo es dann zu Komplikationen nach der OP kam. Wirklich, also wo man sagen würde, oh, ist das gemein für die Patientin, sowas erleben zu müssen. Und trotzdem waren die Frauen total positiv und haben ihre Partnerschaften wertgeschätzt, haben ihr Leben wertgeschätzt. Deswegen glaube ich, ist es wirklich die Frage, bei diesem Krankheitsbild speziell auch ein bisschen, welche Chancen bekomme ich, etwas daraus zu machen. Das hängt sicherlich nicht nur von mir selber ab. Das hängt davon ab, vom Verlauf, wie viel Glück ich habe, ob ich eine Therapie finde, die zu mir passt, ob ich Menschen in meiner Umgebung habe, die zu mir passen, die liebevoll mit mir umgehen. Aber ich würde weggehen wollen so von dem Idee, dass eine schlimme Diagnose in diesem Zusammenhang ein schlimmes Leben bedeuten muss. Das ist sicherlich nicht der Fall.
Gut, das ist ja schön zu wissen, so, ne? Also, dass man jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt eine schlimme Kausalkette hat oder so, dass man da dann irgendwie richtig, richtig, richtig krank wird, so dass es irgendwie lebensbedrohlich ist. Das nicht.
Boah. Wenn man Ärzte sowas fragt, dann kriegt man immer eine Antwort wie, natürlich normalerweise nicht, aber im Einzelfall lässt sich das nicht ausschließen. Natürlich bei schwersten Verläufen, schwersten Komplikationen, großen OPs. Es gibt immer, also das Lebensrisiko besteht immer. Aber dadurch, dass die Endometriose unglaublich wandelbar ist und sich auch so gar nicht in ein Schema pressen lässt, wie sie sich verhalten wird und wie es genau sein wird, würde ich zu Optimismus wie immer raten. Aber das liegt vielleicht auch an mir und nicht nur daran.
Ja, aber das ist doch gut. Also es ist einfach gut, das einmal so anzusprechen, auszusprechen und hoffentlich halt auch mehr dafür zu tun, dass man noch mehr über diese Krankheit weiß, auch wenn sie ein Chamäleon ist, was ja wirklich so die größte Herausforderung dieser Krankheit zu sein scheint. Genau, lass uns doch einmal nochmal über die Therapien sprechen, die möglich sind, zumindest Stand jetzt.
Genau, also grundsätzlich gibt es 3,5 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist erstmal mit Schmerzmitteln natürlich etwas zu machen. Das hilft bei normalen Regelschmerzen, wie ich ja schon mal angesprochen habe, wirklich sehr gut. Und das ist sehr schön, dass das so ist. Bei der Endometriose hilft eine reine Schmerztherapie oft nicht so gut. Deswegen rät man dann oft zur Option Nummer 2. Das wäre eine hormonelle Therapie. Wir haben ja schon mal gesagt, dass die Endometrioseherde auch auf die Hormone reagieren, die weiblichen Hormone, die bei uns zyklisch, also im Rahmen des Monatszyklus, mal mehr, mal weniger ausgeschüttet werden. Und das bedeutet, wenn wir in diesen Hormonaktivität eingreifen, können wir die Endometriose auch ordentlich ausbremsen. Und die dritte Möglichkeit sind Operationen. Darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Und die 3,5. Möglichkeit ist eben die Kombination von Operationen und hormoneller Therapie. Früher hat man eigentlich immer operiert. Und mit früher meine ich vor wenigen Jahren. Inzwischen geht man davon weg, weil man festgestellt hat, auch in sehr großen, sehr gut gemachten Studien, dass die hormonelle Therapie eben sehr gut hilft. Sie hilft gut bei Regelschmerzen. Sie hilft gut bei diesen zyklusabhängigen und unabhängigen Unterbauchschmerzen und bei Schmerzen beim Verkehr. Es gibt verschiedene Arten, wie man diese Hormone geben kann. Auch da tut sich unglaublich viel in der Forschung. Also etwas, was vor 3 Jahren noch der Standard war, kann übermorgen schon out sein. Und das daran sieht man auch, dass es wirklich ein Bestreben gibt, die Krankheit zu verstehen und eine bestmögliche Behandlung für jede Patientin zu finden. Also man kann verschiedene Hormone in verschiedener Zusammensetzung geben. Es gibt sogar eine Pille, die speziell für die Endometriose entwickelt und auch nur dafür zugelassen ist. Ein Wirkstoff, der heißt Dienogest. Mhm. Genau, der hilft bei vielen Frauen ausgezeichnet.
Gibt's das schon lange?
Nö, auch nicht okay, ewig. Also das, da muss man nur bei den ganz jungen Frauen ein bisschen aufpassen, weil das ist halt ein reines gelbkörperartiges Hormon. Und da muss man diese Patientin gut im Auge behalten, ihre Knochenstoffwechsel und so weiter. Es gibt die kombinierte orale Kontrazeptiva, also das, was wir gemeinhin unter dem Namen Pille kennen. Mhm. Die können eben auch sehr, sehr gut helfen. Was interessanterweise auch sehr gut helfen kann, ist eine Hormonspirale. Mhm. Also früher hat man die ja ungern bei jüngeren Frauen eingesetzt. Auch davon kommt man weg. Es gibt Länder wie Finnland oder so, dass das der Standardverhütungsmittel, weil sie viele Vorteile hat und eben auch bei der Endometriose sehr gut hilft. Der Vorteil ist, sie helfen. Der Nachteil ist, wenn man damit aufhört, wenn man das absetzt oder die Spirale zieht, können diese Herde eben weiter wachsen, können weiter ihre Entzündungsaktivität haben und kommen dann häufig auch wieder. Mhm. Das heißt, man würde mit jeder Patientin eben individuell gucken, wo sie steht, womit sie gut klarkommt, was ihr vielleicht, womit sie sagt, oh ja, damit geht's eigentlich ganz gut, ja, oder vielleicht eine Kombination. Wenn ich eine Patientin habe, die schon lange sich damit rumplagt, die vielleicht so ein chronisches Schmerzsyndrom entwickelt hat, dann würde man da auch eine spezifische Therapie für machen, multimodale Schmerztherapie. Manchmal kann auch eine Reha sehr helfen nach einer Operation und auch sonst, dass man eben Wege findet, wie man mithilfe der Therapie, aber auch allem anderen wieder gut in sein Leben durchstarten kann.
Und natürlich das Thema Kinderwunsch ist da sicherlich auch sehr zentral, weil dafür muss man ja nun mal dann die Spirale ziehen oder eben die Pille absetzen oder die Hormontherapie absetzen.
Ganz genau. Und es ist vielleicht auch das zweite absolut zentrale neben den Fragen, welche Beschwerden, welche Schmerzen, welche Einschränkungen in meinem Alltag habe ich, es ist das zweite ganz große Thema bei Endometriose, weil wir eben wissen, dass Endometriose unglaublich stark eingreift auf das Thema Kinderwunsch und umgekehrt fast wahrscheinlich 50% der Frauen, die eben sich beim Arzt melden, im Kinderwunschzentrum melden, mit unerfülltem Kinderwunsch unter einer Endometriose leiden. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, dass man eben frühzeitig darüber spricht mit seiner Frauenärztin, dass auch die Frauenärztin nach Möglichkeit mit einem darüber spricht, dass man früh, wie bei dieser Patientin, von der ich gerade gesprochen habe, die war 23, ich meine, die hatte echt andere Dinge im Kopf, dass man ihr eben frühzeitig eben sagt, schau her, so könnte es aussehen. Du musst dich vielleicht früher mit diesem Thema beschäftigen. Lass uns gemeinsam gucken. Also gerade in meiner Zeit im Kinderwunschzentrum habe ich viele Frauen auch einfach nur dazu beraten, dass sie einfach mal wissen, wie sieht das denn aus? Warum ist das mit Endometriose ein Problem? An welchen Stellen kann Endometriose den Kinderwunsch negativ beeinflussen? Und eben dann auch zu sagen, okay, ich nehme dich an die Hand und wir gucken uns frühzeitig deine Option an und wir würden jetzt bei dir vielleicht nicht warten bis zum Tag XY, bis du versuchst, deinen Kinderwunsch umzusetzen.
An welchen Stellen kann denn Endometriose den Kinderwunsch beeinflussen?
Ha, das ist schon wieder so eine schwierige Frage, weil es tatsächlich so viele verschiedene Punkte gibt und weil auch man manches auch noch nicht verstanden hat. Also wir wissen zum Beispiel, wenn wir diese Adenomyosis uteri haben, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, also Endometrioseherde in der Gebärmutterwand, kann das dazu machen, dass die Gebärmutterwand sich ungut zusammenzieht, Kontraktionen macht, dass sie sich einfach nicht gut für eine Implantation eines Embryos verhält, dass es leichter zu Aborten kommen kann, dass auch diese Entzündungsreaktionen kann die Eierstöcke und ihre Tätigkeit stören. Endometriose am Eierstock einfach durch ihr Vorhandensein und ihren Platzbedarf und so weiter zerstört schon einen Teil der Eizellen. Wir wissen, dass bei Endometriose auch die Eizellqualität eingeschränkt sein kann. Aber ich bin auch da ganz vorsichtig, weil bei der Endometriose gibt es einfach alles und nichts. Also ich habe einmal eine Patientin gesehen, die war 43 Jahre alt. Die wurde uns von der Frauenärztin geschickt ins Krankenhaus mit größter Eile und Dringlichkeit. Die hatte 4 Kinder geboren, das muss man dazu wissen. Und die Frauenärztin hat einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, oh mein Gott, also was wie in diesem Bauch von dieser Frau, ich weiß nicht, was das ist, das sieht ganz gefährlich aus. Ja, da müsst ihr reingucken. Und die Frau kam also aufgeklärt für das Furchtbarste, was überhaupt so sein könnte, so ungefähr. Und wir haben sie operiert und haben festgestellt, sie hat einfach eine unfassbar ausgedehnte, riesige Endometriose, ohne einen Tag Beschwerden zu haben. Die ist 4-mal spontan mit ihrem Mann schwanger geworden. Die hat 4 komplikationslose Geburten hinter sich gehabt. Die hat den Schock ihres Lebens gehabt, als die Gynäkologin gesagt hat, oh Gott, das sieht so schlimm aus. Und wir waren auch geschockt, aber natürlich dann positiv geschockt, weil die Endometriose, da haben wir sie halt operiert und dann war gut. Aber sie hatte halt nie einen Tag Beschwerden. Und also auch nicht jede Frau mit einer Endometriose wird Probleme mit dem Umsetzen des Kinderwunsches haben. Also auch da, finde ich, muss man vorsichtig sein, ja, die Pferde scheu zu machen, ungesunde Ängste zu wecken, die einfach nicht, man muss nur einfach sagen, okay, dieses Thema gibt es und ich muss mich rechtzeitig drum kümmern. Ich würde jetzt, wenn ich sage, ich habe Kinderwunsch, ich habe eine Endometriose und das klappt jetzt nicht gleich, würde ich auch mal relativ zeitnah den Partner, das Spermiogramm mal testen. Das ist ja auch noch so eine Baustelle, dass ewig an den Frauen rumgedoktert wird und dann stellen alle nach 5 Jahren fest, ach du liebes Bisschen, die Spermienqualität ist unterirdisch. Vielleicht liegt es ja daran. Also solche Themen, dass man die einfach auf dem Schirm
dabei
hat.
Dabei sind die Männer viel besser erforscht.
Ja, aber leider zwischen Forschung und Umsetzung für die Praxis in diesem Punkt gibt es noch Nachholbedarf.
Ja.
Also das und bei einer schwereren oder tief infiltrierenden Endometriose würde man auch sehr viel schneller gucken, machen wir gleich eine Kinderwunschbehandlung. Also wird das Paar es einfach erstmal so probieren oder lassen wir das lieber, um diese Phase ohne hormonelle Therapie möglichst kurz zu halten. Also häufig startet man dann direkt aus der hormonellen Therapie in eine Kinderwunschbehandlung mit einer künstlichen Befruchtung beispielsweise.
Mhm. Lass uns doch mal über das Thema allgemein Aufklärung, Endometriose. Wir haben jetzt auf jeden Fall, finde ich, haben wir gut verstanden, dass es halt auch wirklich herausfordernd ist, diese Krankheit zu verstehen, weil sie so wandelbar ist, weil sie so unterschiedliche Symptome haben kann oder die Betroffenen so unterschiedliche Symptome haben können, von gar keinen bis hin zu wahnsinnig starken und einschneidenden Symptomen. Sie kann unterschiedliche Problematiken aufweisen und so weiter. Und ich finde, das ist ja irgendwie immer so das Paradoxon, die Krankheit ist so komplex und so vielseitig, ja, jetzt auch nicht im positiven Sinne, ne, aber so vielseitig und trotzdem wird so wenig darüber gesprochen, obwohl ja so eine Krankheit eigentlich einen viel größeren Bedarf hätte, darüber zu sprechen. Warum ist das so?
Also ich glaube, dass ein ganz großes Problem ist, dass wir eben über Frauenprobleme nicht genügend sprechen, nach wie vor. Ja, dass es einfach bei uns nicht genügend Platz hat in unserem Leben, dass wir eben nicht genügend darauf achten, schon Kindern in der Schule das beizubringen. Warum können wir nicht zum Beispiel schon in der Schule über Endometriose sprechen? Diesem schrecklichen, schon das Wort ist so furchtbar, Aufklärungsunterricht.
Ja,
warum müssen wir unseren Körper wie so einen Fremdkörper behandeln? Ja, und können nicht neben dem Thema Zyklus auch mal über sowas sprechen, sodass junge Frauen, die einfach Probleme haben, schon mal aufmerken können und sagen können, ja, also wir wissen zum Beispiel, dass junge Frauen, es gibt sehr gute Daten von der WHO, in den ersten Jahren nach der ersten Blutung, bis zu 90% von ihnen haben Schmerzen bei der Periode. Das ist total normal und wächst sich sozusagen aus. Also ist wirklich mal ein Problem, was tatsächlich besser wird. Bei den 30-Jährigen sind es nur noch 8%, die Beschwerden haben. Aber bei denen, wo sich es nicht auswächst, haben halt über 70% eine Endometriose. Das heißt, warum können wir nicht eigentlich schon viel früher darüber sprechen? Und zwar mit guter Information, mit seriöser Information, mit Information, die nicht einfach nur Angst macht. Also so oft, wenn man Informationen bekommt, sind die eben einfach, entweder machen sie total Panik oder sie verharmlosen total. Und ich finde einfach, wir Frauen, wir müssen viel ernster genommen werden, aber wir müssen uns auch selber viel ernster nehmen. Also das wäre mein Wunsch, dass man das zum Beispiel eben in der Schule schon thematisiert. Warum nicht?
Ja.
Und dass man eben auch viele Informationen einfach verfügbar macht, gute Informationen. Da gibt es auch wirklich Bestrebungen. Also da hat sich wahnsinnig viel getan. Also diese Arbeitsgemeinschaft Endometriose beispielsweise, es gibt die Seite der Frauenärzte im Netz, die zu allen möglichen Themen ganz gute Informationen bieten. Also dass man seriöse, wahre Informationen bekommt, die einem weiterhilft. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wenn dann die Diagnose Endometriose tatsächlich gestellt wird, dass Frauen auch in Zentren behandelt werden. Das ist etwas, ein Gedanke, der sich bei uns erst nach und nach durchsetzt, dass es eben Orte gibt, wo man sich besonders gut mit bestimmten Krankheitsbildern auskennt, dass nicht jeder da rumdoktern muss, sondern dass es ganz schön ist, wenn die zumindest dort mitbetreut werden, damit sie auf einem hohen Niveau eben
also gewisse
werden.
Spezialisierungskompetenzen da
genau,
zu mobilisieren.
Genau, in Krankenhäusern oder in eben speziellen Praxen. Und ich finde auch sehr wichtig, dass schon relativ früh das Thema psychologische Mitbetreuung einfach fällt. Und auch das würde ich mir für die Schule wünschen, dass man darüber spricht, dass es völlig okay ist, dass es Lebenssituationen gibt, wo man Hilfe braucht, Unterstützung braucht. Und die kann manchmal für rein körperliche Ursachen sein, manchmal für seelische. Und meistens ist das ja gemischt.
Ja. Ich finde es vor allem gut, was du auch nochmal betonst, dass man anfängt, positiv darüber zu sprechen. Ne? Ich meine, ich halte nochmal fest, es sind sehr viele Frauen für einen sehr großen Teil ihres Lebens, und ich glaube daran, dass wir nur eins haben, lange damit beschäftigt, eventuell kommen sie damit ganz gut klar, aber es ist einfach ein Teil von ihnen. Also, dass man wirklich auch auf dieses Positive mal geht und sagt, es ist ein Teil von dir eventuell, es gehört zu dir und es kann dich vielleicht auf irgendeine Art und Weise ja auch stärker machen. Ne? So, what doesn't kill you makes you stronger. Und du bist ja auch Teil davon, diese Information rauszutreiben. Du hast ein neues Buch, das heißt Wir Superheldinnen, was ja schon mal ein eher positiver Titel ist. Warum, was war deine Motivation für dieses Buch, auch mit diesem Titel?
Also, weil ich finde, dass wir Frauen Superheldinnen sind. Ich finde, dass wir da überhaupt nicht unser Licht unter den Scheffel stellen müssen. Unser Körper ist fantastisch. Er funktioniert fantastisch. Er ist immer noch großartig, selbst wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder nicht perfekt ist. Und ich wollte gerne meine Begeisterung, die ich eben für den Körper so sehr habe und für das Frausein so gerne teilen. Nicht nur mit meinen Patientinnen eins zu eins, sondern eben auch nach Möglichkeit mit meinen Leserinnen und ihnen eben sagen, das ist ein Wunder, wir leben in einem Wunder und das funktioniert. Mhm. Also es gibt Millionen von Hormonen, Verschaltungen, Stoffwechselwegen, die ganze Zeit ablaufen, von denen kriegst du nichts mit. Dein Körper regelt einfach alles und er macht es so gut. Und wir haben irgendwie so diese dumme Ansicht, immer nur das anzuschauen, was nicht perfekt ist. Oh, ich bin ein bisschen zu dick, ich bin ein bisschen zu klein, ich bin ein bisschen zu was weiß ich. Und davon möchte ich endlich mal wegkommen, hin zu diesen, nein, wir sind Superheldinnen. Wir sind einfach großartig. Und wir sind auch großartig, wenn wir Endometriose haben oder PCOS oder was weiß ich, das Leben mal nicht ganz rund läuft. Und das war eben tatsächlich meine Motivation, dieses Buch zu schreiben. Mit guter Information, mit wirklich wissenschaftlich fundierter, also alle Fakten sind überprüft, die sind der neueste Stand der Wissenschaft. Es geht da nicht darum, was ist jetzt meine Meinung, sondern wirklich, was ist Wissenschaft? Ich bin ja Naturwissenschaftler, ich bin ja Biologin, ja. Das heißt, ich weiß auch, wie man Studien liest und so weiter. So, dass es Spaß macht zu lesen, hoffe ich. Ja, aber eben unter diesem sehr positiven Motto, wir sind toll und wir sollten uns auch so sehen.
Ja, finde ich auch. Ich kann das nur unterstreichen. Trotzdem die Frage an dich, ist das Buch jetzt nur was für Frauen?
Nö. Ich wollte mich ja freuen, wenn Männer es auch lesen würden. Ich glaube, dass es viel Neugierde gibt auf beiden Seiten für das jeweils andere Geschlecht. Es geht um viele Themen, die Männer bestimmt auch interessieren könnten. Es geht natürlich um Sexualität, Kommunikation über Sex und solche Sachen, wo ich mir sicher bin, dass auch der eine oder andere Mann was Interessantes darin entdecken könnte. Und ja, ich glaube es. Genauso wenig, wie ich glaube, man kann das nur in einem bestimmten Alter lesen, glaube ich auch nicht, dass man eine Frau sein muss, um es zu lesen und Spaß zu haben.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Frage gar nicht so, okay, der Mann könnte es lesen, weil es ganz interessant so, mach mal, ist ganz nett, sondern die Frage ist ja vielleicht auch, um deinem Wunsch auch in der Gesellschaft, was diese Themen angeht, noch ein bisschen näher zu kommen, glaube ich vielleicht, ist es sogar notwendig, dass Männer sowas lesen.
Ja, schön wäre es, würde ich sagen.
Ja, aber also siehst du jetzt gar nicht so verpflichtend, sondern...
Also ich glaube nach wie vor, dass wir Frauen unsere eigenen Kräfte entdecken müssen, dass das das primäre Ziel ist, dass wir nicht drauf warten müssen, dass irgendjemand anders das für uns tut, sondern dass wir es schön selber machen können und dass unser Leben voller Überraschungen und voller Wunder steckt und auch ganz unterschiedlicher Kräfte, die gesellschaftlich gar nicht wahrgenommen werden. Also ein Thema, was zum Beispiel ganz anders ist, aber was gesellschaftlich eben erst nach und nach überhaupt Beachtung erfährt, ist das Thema Wechseljahre. Und wer bin ich nach den Wechseljahren? Wie gestalte ich mein Leben dann? Welche Freiheiten habe ich jetzt auf einmal? Ja. Und auch das ist eine wunderbare Möglichkeit. Und deswegen finde ich, wir Frauen vor. Wir sollten das mal selber in die Hand nehmen.
Frauen vor, auf jeden Fall. Aber das Thema, weil du es gerade angesprochen hast, wir haben auch gerade wirklich eine wundervolle Folge dazu. Wechseljahre, super wichtig, super interessant und genau eben auch mit diesem positiven Blick drauf, sich selbst zu entdecken, wieder zu entdecken, neu zu entdecken. Also einfach wirklich spannend, was da gerade alles passiert.
Ja, und was in jedem Körper passiert.
Ja, passiert. Liebe Dorothee, mich hat es total gefreut. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Folge zur Endometriose geworden. So wie ich das abgespeichert habe, können wir uns eigentlich spätestens in einem Jahr hier nochmal zusammensetzen. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder ganz viele neue, interessante Aspekte zur Endometriose. Aber ich glaube, da sind auch noch andere Themen, die wir sicherlich auch nochmal genauer betrachten könnten.
Ja, bestimmt. Also würde auf alle Fälle Spaß machen.
Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du Lust hast.
Auf alle Fälle.
Nochmal Gästin, Expertin bei uns zu sein.
Sehr gerne.
Mich hat sehr gefreut. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, denn dann ist es auch schon soweit. Und pünktlich zum Frühling gibt es eine neue Folge rund um Zecken. Auf was wir achten müssen, wenn wir uns in der Natur aufhalten und wie wir uns vor den kleinen Beißern am besten schützen, das bespreche ich mit Mikrobiologe und Virologe Dr. Masiya Munah Zahian. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst und auch diese nicht verpasst, dann abonniert doch gerne einfach den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören folgt uns bei Instagram oder bei Facebook oder geht einfach auf vital.de. Außerdem gibt es natürlich wie immer das Vital-Printheft für euch, da könnt ihr reinblättern und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen, wenn ihr uns dafür einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de schickt. Ich freue mich, wenn ihr dann in 2 Wochen wieder dabei seid und wünsche euch alles Gute. Bis dahin, eure Clarissa.